Wir haben gerade gehört, Jesus nimmt die Sünde an. Wir haben vom guten Hirten gehört. Ne? Und da muss ich sofort natürlich an das Kapitel Lukas 15 denken, die Geschichte vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme und von dem verlorenen Sohn. Und in Lukas 15, da lesen wir auch von viel Freude im Himmel. Also man könnte, Lukas 15 könnte man ja fast das Kapitel der Freude nennen. Ich weiß nicht, ich glaube 7-mal steht da Freude oder sich freuen oder vielleicht habe ich sogar noch was übersehen. Manchmal steht es nicht so ganz direkt, ne? Also wenn einer die ganzen Nachbarn und so einlädt zum Fest, das ist ja praktisch auch eine Aufforderung zum Freuen. Wir sind ja auch eingeladen, wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Ich möchte erstmal mit uns beten. Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen nochmal. Ich möchte dich bitten, dass ich ja wirklich nichts Eigenes rede, sondern aus deinem Herzen heraus, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass wir hören können, dass du unsere inneren Ohren auftust, Herr. Herr, wir meinen immer alle Bescheid zu wissen und wir wissen so viel noch nicht von dir, Herr. Wir wollen heute von dir lernen. Amen. Ja, in Lukas 15 lesen wir von viel Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Menge übersetzt über einen Sünder, der sich bekehrt. Also eigentlich wörtlich heißt es, der umdenkt. Und von großer Freude ist auch in Apostelgeschichte 15, Vers 3 die Rede. Von großer Freude unter allen Geschwistern. Und warum? Ja, ich will auf den Kontext nicht weit eingehen hier, da reicht die Zeit gar nicht. Aber es geht darum, dass die, also alle Geschwister sich gefreut haben, als sie von Paulus und Barnabas erfahren, dass in Antiochia, also das ist das, gibt mehrere Antiochias, aber das ist dieses Antiochia Amorontes, also im Südosten der heutigen Türkei gelegen, dass da Scharen von Nichtjuden, also wirklich Scharen von aus den Heiden zum rettenden Glauben an den Messias Jesus gekommen sind. Ich lese den Vers aus Apostelgeschichte 15, Vers 3. Den Teil des Verses, auf den es mir heute Morgen ankommt, noch einmal. Also Paulus und Barnabas durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen und sie machten allen Geschwistern große Freude. Wie ist das bei uns? Freust du dich, wenn sich Menschen bekehren? Wollen wir das überhaupt? Sind wir darauf vorbereitet? Ich stelle mir vor, dass hier der William Booth mit ein paar Brüdern von der Landstraße reinkommt. So eine Truppe mal, so 15, 20 Männer oder vielleicht auch ein paar Frauen dabei, ein paar Schwestern. Und die wollen sich alle bekehren. Dann hätten wir aber alle was zu tun. Ja. Das ist das, wollen wir das. Vielleicht freuen wir uns so wenig, weil sich so wenig Menschen bekehren oder umgekehrt, weil wir uns so wenig freuen, bekehren sich so wenig Menschen. Ja, ich weiß es nicht, kann ja sein. Jedenfalls müssen Menschen zur Bekehrung kommen. Gott möchte sich aus allen Völkern ein Volk für seinen Namen sammeln. Das ist ganz deutlich sein Wille in der Bibel aufgeschrieben. Und ja, so lange bis die volle Zahl aus den Menschen, aus allen Nationen herausgerufen ist. Ich kenne diese Zahl nicht. Aber der Herr kennt sie. Und wenn der Letzte draußen ist, dann fängt er mit Israel wieder an. Ich meine, jetzt ist ja auch schon, den Überrest ist ja die ganze Zeit dabei gewesen. Aber Bekehrung, was ist das überhaupt? Was bedeutet es? Also darüber möchte ich heute Morgen predigen. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. ob ich fertig werde. Das ist ein großes Thema, ne? Denkst du vielleicht, bei mir kommt das ja ein bisschen bekehrt. Ich habe mich doch schon bekehrt. Ich bin doch schon längst bekehrt. Also das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe mich schon öfter bekehren müssen. Und ja, vielleicht gibt es ja jemanden auch hier, der überhaupt noch nicht bekehrt ist. Wenn er das Wort hört, er denkt vielleicht, was ist das? Hat das mit dem Handfeger zu tun? Auskehren oder Kehricht oder ja. Was wird nicht alles Menschen erzählt oder eben nicht erzählt, damit sie sich bekehren sollen? Komm zu Jesus und dann sind alle deine Probleme gelöst. Nur noch ein kleines Kreuzchen hier an der richtigen Stelle machen, eine Unterschrift und dann bist du im Himmel. Stimmt das? Ich meine, wenn man sich bekehren soll, man muss auch wissen, wo man hin will und wie man da hinkommt und ob es wirklich der richtige Weg ist. Oder man muss ja merken, hör mal, ich bin auf dem falschen Weg, jetzt drehe ich mich um und gehe einen anderen Weg. Ich denk falsch über Gott, über mich selber, über die anderen. Und das muss aber einem erstmal klar werden. Ne? Ich meine, wenn einer sagt, hier, da steht der Gospel Train, steig ein, du kommst in den Himmel, ja, dann muss ich doch wissen, kommt dieser Zug da wirklich an? Oder ist das nur ein Fake auf der Tür? Ist euch das noch nie passiert? Seid ihr in einen Zug eingestiegen? Aber der Zug hat gar nicht da gehalten, wo er hin wollte. Der fuhr einfach weiter. Ich meine, das muss einem doch gesagt werden, wo der Zug hinfährt. Komm zu Jesus, bekehr dich und alle deine Probleme sind weg. Also für die Jünger und Jüngerinnen damals, also für die Apostel und die mit ihnen waren, oder für den Paulus und den Barnabas zumindest, stimmte das ja nicht. Sondern Leiden um Jesu Willen, das hörte für die alle einfach zur christlichen Grunderfahrung. Angefangen bei Verleumdungen, Spott, Demütigung, Drohung, bis zu schwersten Misshandlungen, körperlicher und seelischer Folter, Geiselhaft, Gefängnis, Tod. Aber trotzdem, nicht damit ihr jetzt irgendwie was Falsches mitnehmt. Trotzdem ist es gut, dass du dich bekehrt hast. Und wenn du vielleicht noch gar nicht bekehrt bist, ist ja auch möglich, dann wünsche ich dir sehnlich, dass wenn du das hier alles hörst, dass du merkst, irgendwo fehlt mir noch was. Denn eigentlich ist es doch eine wunderbare Sache, wenn ein Mensch an dem Punkt ankommt, dass er merkt, Mann, irgendetwas fehlt mir, und das möchte ich haben, das muss ich haben. Was fehlt uns denn allen? Also wir können alle nicht vor Gott bestehen, in unserer eigenen Gerechtigkeit, in unserem eigenen Gutsein, in unserem eigenen Denken und Wollen und Fühlen. Das ist sündig, weil wir alle den Bacillus haben. Und ich rede jetzt nicht von Corona. Bekehrung, griechisch Epistrophe. Von Epistrepho, sich umwenden, zurückkehren, umkehren zu Gott. Dieses Wort kommt im Substantiv nur einmal im Neuen Testament vor. Und zwar genau an dieser Bibelstelle, Apostel 15, Vers 3, die ich gerade gelesen habe. Und es ist ein Geschehen, das das Leben eines Menschen völlig verändert. Am Anfang steht immer die Erkenntnis, dass ich mit meinem Leben, so wie es ist, so wie es war, so wie es wahrscheinlich, wenn ich mich nicht bekehre, auch noch weitergehen wird, bis ich einen Löffel abgeben muss, dass ich so nicht vor einem heiligen Gott bestehen kann. Und dann können wir den Leuten sagen, weißt du was, gerade für dich ist der Heiland am Kreuz gestorben. Dir gilt das Angebot, gekommen Sünder selig zu machen, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Und ja, warum ist das überhaupt notwendig, dass wir uns bekehren müssen? Weil wir Menschen den Stecker gezogen haben. Stellt euch einen schönen Kühlschrank vor, wunderbare Sachen drin. Und dann ziehst du den Stecker. Boah, ich brauche nicht die Quelle, die brauche ich nicht, wo die Energie herkommt, wo das Leben herkommt, wo die Frische herkommt. Ja, meinst du, wenn du dann so nach ein paar heißen Tagen mal den Kühlschrank aufmachst? Ja, und das haben wir aus unserer Erde gemacht, wir alle zusammen. Und da ist Jesus hineingekommen, um uns zu retten. Um jeden, der, ja, der einen Neuanfang will, der sich bekehren will. Bekehren, so sagt das der 1. Thessaloniker 1, Vers 9 und 10, von den Götzen zu Gott, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Also sich bekehren von den Götzen zu Gott, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Und da sehen wir schon, was das heißt, sich bekehren. Wegwenden von den Götzen. Und hinter den ganzen Götzen steht ja eigentlich nur einer, der Obergötze. Der Pseudo-Gott, der Lügengott. Und sich von ihm abwenden und sich hinwenden zu dem einen wahren und lebendigen Schöpfer. Und vielleicht denkst du, Götzendienst, ja, heutzutage in unserer Kultur, wir sind ja keine Heiden mehr, wir sind auch nicht mehr im finsteren Mittelalter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich Menschen vor Götzen oder Bildern niederwerfen. Du, sei vorsichtig. Die Bibel bezeichnet beispielsweise auch Habsucht als Götzendienst oder Widerspenstigkeit und Widerstreben gegen Gottes Willen. Martin Luther schrieb in seinem großen Katechismus, worauf du nun, sag ich, dein Herz hängst und verlässest, das ist dein Gott. Und bei dem einen kann das der sein, den die Bibel Mammon nennt. Das ist oft, ja, du hast eine klare Sicht, eine klare Scheibe, ne? Und dann kommt ein bisschen Silber drauf und dann siehst du nur noch dich selber. Oder auch Karriere, der Wohlstand, das Ansehen bei Menschen. Bei anderen ist es vielleicht der Alkohol, die Glotze, Pornografie, Drogen, der Fußball. Mein Fußball ist unser Leben, ne? Wotan und Thor, da hast du die ganzen alten Götter, ne? Muss nicht sein. Für andere ist es ein wunderschönes Spiel, wo man viel lernen kann, ne? Kameradschaft, Mannschaftsgeist, Teamwork. Das Tor sauber halten. Ja. Beim anderen ist es der Club, die Clique, die Partei. Beim nächsten einen makellosen Körper haben müssen. Irgend sowas. Oder das Gegenteil, wenn ich schon nicht positiv auffallen kann, dann will ich es negativ Eindruck machen. Aber es gibt ja auch bei uns in Deutschland noch viele Menschen, die richtig praktisch Götzendiener sind. Also mir fallen überall die vielen Buddha-Statuen auf. Dazu im katholischen Emsland die Mariengrotten. Ja, bitte, wo fängt denn Götzendienst an? Und sicherlich gehört hier ja auch der Okkultismus, der Spiritismus, esoterische Praktiken. Und ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber all das ist Götzendienst. Und nicht zuletzt, wie viele beten am Altar des dicken, fetten Götzen ich? Und damit hatten wir alle, mehr oder weniger alle zu tun. Das war so unser Umgang, den wir zu tun pflegten, mehr oder weniger bewusst. So wie es Paulus im Titusbrief schreibt, denn einst waren wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre. Nicht nur mit den Füßen, sondern meist fängt das ja im Kopf an, im Denken, in den Gefühlen. Dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassen. Und das kommt am Ende dabei heraus und anders kann beim Götzendienst gar nicht herauskommen. Dann, das ist so, denn wer den Götzen dient, dient letztendlich dem Teufel. Vielleicht hast du da nie drüber nachgedacht. Aber entweder dienst du Gott oder du dienst dem Teufel. Es gibt keine Neutralität. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war die ersten paar Wochen oder die ersten paar Jahre, aber irgendwo ist es vorbei. Und das wird ja, dass man wirklich die Bibel nennt den Teufel den Herrscher dieser Welt. Und diese Bilder, diese euch als Kinder vielleicht im Kasperle-Theater als Teufel vorgesetzt haben, könnt ihr alle vergessen. Ich finde einen Bruder, wenn der mir etwas schickt, er schickt fast jeden Tag irgendwas. Also er hat auch Respekt gegenüber Satan, er ist ja immer noch der Herrscher dieser Welt. Aber er schreibt seinen Namen immer klein. Das finde ich gut. Mit einem kleinen Anfangsbuchstaben. Weil das ist ein besiegter Feind. Und das weiß er auch. Und darum ist er so wütend. Ne? Ja. Denkt mal an die Apostelgeschichte, an die Bekehrung von dem Saulus, Paulus in der Apostelgeschichte, der zum Völkerapostel wird. Da wird das so deutlich. Ne? Der auferstand und erhöhte Herr, der sich ihm in den Weg stellt, als er dabei war, die Glieder des Leibes Christi zu verfolgen, auf grausame Art und Weise, dem sagt er, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich sende, ihnen die Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. Und erstmal musste Paulus die Augen geöffnet bekommen über sich selbst. Und dann hat Gott da mitgemacht, dass Paulus erstmal blind war. Manchmal müssen wir erstmal völlig hilflos sein. Dass wir überhaupt merken, wir sind nicht verantwortlich, dass morgens die Sonne aufgeht. Wir sind nicht verantwortlich, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt und genießbar ist. Das sind alles Geschenke. Und wir haben nicht das Recht, Schöpfung Gottes, Menschen, Tiere, einfach nur weil wir denken, dass sie auf dem falschen Weg sind, umzubringen. Wenn sie uns in Ruhe lassen, wenn sie uns doch gar nichts tun. Aber ja, habt ihr mal versucht, Weltmenschen klarzumachen, dass die Systeme dieser Welt eigentlich unter der Herrschaft Satans stehen? Das ist im besten Fall wirst du für verrückt erklärt oder mitleidig belächelt von all diesen gut oder nicht ganz so gut Menschen. Ach, geh mir weg mit Jesus. Eigentlich meinen sie mit dem, was sie damit verbinden. Es heißt, wenn sie gewusst hätten, wer das ist, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das war über die römischen Soldaten, über die Heiden gesagt. Manche haben so Illusionen, ne? Was haben sie alles? Was haben sie? Was denken sie alle? Ne? Ja, die Natur wird schon richten. Ne, unsere Natur muss gerichtet werden. Unsere alte Natur, der alte Satan in uns. Sie merken jetzt nicht mal, dass Satan sie an der Leine hat. Das ist das Tragische. Denn nur wenn jemand tatsächlich begreift, Mann, ich bin versklavt durch Sünde und Teufel, nur dann ist er auch wirklich bereit, frei zu werden. Solange jemand denkt, was willst du überhaupt, du spinnst ja, mir geht's ja gut, solange ist er noch weit weg vom Reich Gottes. Jesus ist nämlich gekommen, Verlorene zu suchen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und bevor wir uns nicht als verlorene Menschen erkannt haben, als Leute, die gebunden sind, die tun, was sie nicht wollen, die unfrei sind, solange sehen wir uns auch nicht danach nach jemandem, der uns da rausholt aus unserer Verlorenheit. Solange werden wir uns, um es deutlich zu sagen, auch nicht bekehren. Erst wenn wir begreifen, ich bin blind, ich laufe in die Dunkelheit. Ich brauche Gnade, ich brauche Rettung. dann ist der Schritt zu Jesus nicht mehr so sehr weit. Der Schritt, dass du annehmen kannst, was Gott für dich hat, wie es im Römerbrief heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und Gott selbst hält uns ja im Evangelium seine Hand hin. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten die Menschen an Christi Stelle, hat Herr Paulus gesagt. Das heißt also, als wenn Jesus da selber steht, so hat Paulus da gestanden und hat sich genau wie sein Herr dafür auspeitschen und schlagen lassen und steinigen lassen und alles. Aber er hat die Botschaft den Menschen gebracht, lasst euch versöhnen mit dem Gott, der euch liebt. Oder anders, sagt doch Ja zu dem Geschenk, das Gott für euch hat, das Gott uns geben, das Gott dir geben möchte. Ich versuche immer, ja, auszuloten, was das auslöst, wenn ich so mit meinen christlichen Kalendern in der Straße stehe. Da erlebst du ja häufig, das sind wunderschöne Kalender, aber dann gucken die Leute so kurz drauf. Manche erst mal begeistert, dann nehmen sie ihre Lesebrille raus und dann merken sie, das hat was mit Gott und Jesus zu tun. Und hey, das gucken wir nicht, das hätten wir schon, das wollen wir nicht, nee. Und der gut sagt, kann ja sein, dass sie tatsächlich schon 5 Kalender zu Hause haben und dass ihnen die Aufmachung der Botschaft partout nicht gefällt, weil da vielleicht kein Platz ist, um die Geburtstage ihrer Lieben einzutragen oder so. Kann ja alles gut sein. Und ist ja auch möglich, dass sie mit christlicher Religion, mit Pseudo-Christentum so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass da erstmal ganz, ganz viel Vorurteile abgebaut werden müssen. Ja, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich gerade einen schlechten Tag habe und ja, einfach nicht gesehen habe, wie der andere drauf ist. Ich einfach so voll mit mir selber bin. Ne? Und ja, oft sind die meisten Menschen sind voll mit sich selber. Du musst erstmal die Zeit nehmen, zuzuhören. Und erst wenn sie dann sich leer gesprochen haben, dann können sie vielleicht was aufnehmen. Das muss man lernen. Also das kann auch nicht jeder. So, vielleicht mag es ja Naturtalente geben, aber die meisten Straßenevangelisten, die das erfolgreich machen, die haben ihre Lehrjahre hinter sich. Und wir bleiben ja Lernende. Wir bleiben Lernende bis zum Schluss. Bis wir am Ziel sind. Aber Gottes Einladung, ne? Das ist ja was anderes als so ein Kalender. Der einen gefällt vielleicht dies oder der andere jenes, ne? Der eine muss was lesen, dann kann er da besser drüber nachdenken. Der andere, für den ist es einfacher, wenn er die Botschaft hört. Ne? Manche können mit den Augen hören. Elefanten sollen mit den Füßen fühlen können oder was ja oder sehen können mit den Füßen, ne? Es ist ja, jeder ist anders, ne? Wie man so aufnimmt. Aber es ist, die Botschaft ist, ich brauche einen Heiland, sonst bin ich verloren in meinen Sünden. Die ist für jeden. Oft habe ich es, ein so Hinderungsgrund ist auch, dass Leute nichts nehmen möchten, oft weil sie sich dann verpflichtet fühlen. Also es fällt unheimlich vielen Leuten schwer, ein Geschenk anzunehmen. Und je wertvoller das ist, umso schwerer fällt ihnen, da zuzugreifen. Weil sie denken, irgendwo ist der Haken. Ne? Aber wenn ich dir eine Bibel gebe, da ist kein Haken dran. Außer, dass du dann nicht mehr sagen kannst, ich hatte nicht die Möglichkeit, mich über Gottes Wort zu informieren. Also wenn du lesen kannst und dass es deine Sprache ist, dann ist die Ausrede schon mal, die kannst du dann schon mal abhaken. Ja, ich merke schon, also ich werde nicht weit kommen, wenn ich über Bekehrung spreche. Vielleicht einfach nur mal, nehme ich mir noch mal ein paar Minuten Zeit für ein persönliches Zeugnis, was dazu geführt hat, dass mir persönlich die Augen geöffnet worden sind. Weil ich hab mich eigentlich sehr früh bekehrt zum ersten Mal. Weiß nicht, vielleicht mit, ist immer so schwer so. Wie alt war ich? 3, 2, vielleicht 4 oder 5. Also ich habe mich sehr früh bekehrt. Aber irgendwie bin ich dann so, ja, habe ich gedacht, wenn doch alle Menschen so wären wie du, oh, was wäre nur noch Freude und Friede in der Welt. Und irgendwo hat sich zwischen dem wahren Jesus und mir, da hat sich so ein Pseudo-Jesus dazwischen geschoben. Also nicht immer, aber immer öfter mal. Ich kann das gar nicht sagen. Aber ich sage euch, was ein Augenöffner war. Ich meine, ich habe das noch gedacht, als ich 20 war, habe ich immer noch gedacht, Mann, das wäre doch eine schöne Welt, wenn alle Leute so wären wie ich. Ja, habe ich wirklich gedacht. Und dabei, was habe ich gemacht? Anfang 20 bestand mein Leben größtenteils darin, mich irgendwo wenn ich nicht gerade in der Psychiatrie eingewiesen war, irgendwo in der Szene abzuhängen, mit Drogen zu experimentieren und alles anzubaggern, was mir irgendwie interessant vorkam. Ja, und dann ich sollte in Göttingen studieren, aber konnte ich gar nicht, war gar nicht darauf vorbereitet. Also das Gymnasium in Papenburg, das hat mich null auf Uni vorbereitet, auf die Freiheit des Studentenlebens oder irgendwas. Und ich bin dann auch richtig abgestürzt. In einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und ich war dauerstoned, dauerbereit, morgens bis abends. Und ich habe immer noch gedacht, ja, wenn doch alle so wären wie ich. Ich wäre nicht durch einen Winter gekommen alleine. Ohne zu betteln oder zu stehlen oder was weiß ich. Ne? Ja. Und dann war ich mal zu Hause. Einfach, weil Geld alle war, Lebensmittelvorräte alle war. Ich wollte auch endlich mal wieder einen Autositz unterm Hintern haben. Weil als Student, ich hatte ein Zimmer, ich hatte kein Telefon, ich hatte kein Fernsehen, ich hatte kein Auto und ich hatte kein Geld. Ja, ist auch mal schön, wenn man ab und zu mal nach Hause kann. Ne? Aber von der Haltung des verlorenen Sohns, da war ich noch Lichtjahre entfernt. Eigentlich war ich ja noch nie richtig weg. Das war mein Nest. Ne? Und da bin ich raus in die Welt gezogen, um Blödsinn zu machen und das Nest zu beschmutzen. Oder wie soll man es ausdrücken, ne? Was man seinen Eltern so angetan hat. Jedenfalls, mein Vater freute sich, mich zu sehen, trotz meiner langen Haare. Und sagt, oh, gut, dass du da bist. Du kannst mir einen Gefallen tun. Da ist ein Auslieferungsfahrer ausgefallen. Ich habe keinen. Kannst du eben eine Tour fahren? Oh, prima. Ein paar Geräte und eingeladen. Vom Porzellanladen meiner Mutter auch noch einiges eingepackt. Mir die Adressliste geben lassen und dann erstmal rüber nach Holland mit dem alten VW, mit dem Firmen-VW, weil so ein bisschen was zu rauchen wäre ja gar nicht schlecht. Ne? Und dann habe ich auch tatsächlich gar nicht ans Rauchen gedacht, weil ich hatte mich eigentlich auch darauf gefreut, auf das Autoradio, weil du kriegst hier in der Gegend immer schöne holländische Sender und die sind mit der Musik immer ein bisschen weiter. Da war die Rockmusik von übermorgen, ne? Und boah, das war so richtig wunderbar dabei. Ne? Schön da langsam gefahren. Ab und zu haben die Leute mal gehupt, weil ich ja total verpeilt war. Ich habe mich auch oft verfahren. Aber das meiste habe ich tatsächlich bis gegen Mittag abarbeiten können. Und da habe ich gesagt, so jetzt ist aber wirklich Zeit, Pause zu machen und mal eine Tüte zu rauchen. Und dann habe ich mir mein Hasch in die Zigarette gebröselt, also eine große Zigarette, ne? Eine kleine Palme. Und dann, das große Erschrecken. Letztes Streichholz funktionierte nicht. Im Auto war kein Zigarettenanzünder, obwohl alles voll Kippen lag. Das war ja damals so, Anfang der 70er Jahre. Und dann habe ich gedacht, oh, ist egal, fahr mal durch Sögel, ne? Irgendwo findest du wohl einen um die Mittagszeit, der auch gerade Siesta machen will, der Lust hat, mit dir eine Tüte zu rauchen. Und die Straßenbahn, weil es auch sehr heiß war, waren sehr leer. Und da läuft da ein amerikanischer GI, konnte ich von hinten erkennen, von seinem Helm und seiner Uniform. Ja, wunderbar. Die Jungs kannte ich doch aus der Disco. Und dann bin ich neben dem hergefahren und Fenster auf und die musikvolle Lautstärke an und hab mit der Tüte immer so, hey, you want a smoke, I've got good stuff, you got matches, auf Deutsch hast du Feuer. Und der ist ganz ruhig weitergelaufen. Das war ungewöhnlich. Also es gab damals, war ein Preis ausgesetzt für die erste amerikanische Kaserne in Deutschland, die ein Jahr ohne Drogenvorfälle war. Das Geld haben sie nie auszahlen müssen. Also wirklich ungewöhnlich. Ich habe mich gewundert und dann bin ich neben dem paar Meter vorgefahren, bin neben ihm rausgesprungen, wollte ihm die Tüte fast in die Nase bohren. Hey man, you want a smoke? Und da dreht sich der zu mir um, pechschwarzes Gesicht, schneeweiße Zähne, ganz helle, freundliche Augen, so eine ganz tiefe Stimme. No, sir, I don't smoke, I'm a Christian. Nein, danke, ich rauche nicht, ich bin Christ. Also das war für mich, als wenn du mir ohne Vorwarnung, also voll einen mitgegeben hast, voll aufs Herz. Bis dahin habe ich auch gedacht, ich bin Christ. Aber ich merke, der hat einen anderen Jesus. Ich hatte so eine Art, weiß nicht, was ich für einen Jesus habe, so eine Art Che Guevara-Jesus. So ein, der Joints raucht mit mir und alles mitmacht. Und ich merkte, seiner ist anders. Seiner ist reiner, seiner ist heiliger. Und von diesem Moment an war ich mir nicht mehr sicher, dass meiner der Richtige war. Und dann kam mehr Begegnung, dass mir immer mehr klarer wurde. Also ich bin einem Lügen-Jesus aufgesessen. Durch meine Sünde, durch meine Schuld. Und wo ich dann endlich so weit war, dass ich meinen ganzen Müll und Schmutz ans Kreuz tragen durfte. Boah, was das so eine Freude war. Und ja, ich hatte die erste Zeit, hatte ich Probleme mit dieser Freude umzugehen. Das passt ja gar nicht in meinen alten Schlauch. Der ist ja geplatzt. Lief ja, da könnte man lange drüber reden. Ne? Also ich habe manches gar nicht begriffen. Ich bin in eine Kneipe rein mit meiner Bibel und habe den Jungs das Bierglas einen Meter weggeschoben. Ich sage, du brauchst Jesus. Der hat mich angeguckt. Bam! Ja, ein blaues Auge. Und eine dicke Lippe, ja. Alles hat seine Zeit, ne? Und auch Paulus war am Anfang ja gar nicht zu bremsen. Dann hat Gott ihn erstmal 40 Jahre in die Wüste geschickt. Oder wie lange? Oder 10 Jahre. Erwin, wie lange war Paulus in der Wüste? 14. Danke. Ja. Ich denke, wir können Leuten brillante Vorträge halten. Logische Beweisketten liefern, warum es irgendwo einen Schöpfer geben muss, warum die Welt und die Natur und das alles nicht aus dem Nichts entstanden sein kann. Erstens, zweitens, drittens. Das können andere vielleicht auch. Aber lasst uns vielmehr wieder Zeugen Jesu in der Welt sein, so wie dieser Bruder aus USA, den Gott mir da über den Weg geschickt hat. Aber vielleicht war es ja auch ein Engel. Ja, lasst uns noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns alle lieb hast, dass du nicht willst, dass einer von unseren oder von denen, die uns was bedeuten, verloren gehen. Ich möchte dir danken, dass das, was du getan hast, dein Blut für uns alle reicht, Herr. Wir wollen dich preisen und loben und anbeten. Herr, wir haben von der Freude gehört. Wir möchten doch, dass diese Freude auf deiner Seite ist, wenn du uns abholst. Herr, dass du zu uns sagen kannst, gut gemacht, du treuer Knecht, zieh ein zu der Freude deines Herrn. Und wir haben es nicht verdient, weil ja alles du schon in uns hineingelegt hast. Hilf uns, dass wir uns annehmen mit unserer Geschichte, dass wir auch andere annehmen und vergeben immer wieder, dass zwischen dir und uns und unseren Brüdern und Schwestern auch wirklich nichts passt, was da nicht hingehört. Amen.